57, 58, 59, 60.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ja, mein lieber Flo Hauser, was war das für ein Sieg am Wochenende? 5:0 bei Havelse. Wer hätte das gedacht? Platz 8 jetzt in der Tabelle. Läuft wieder.
Ja, alles möglich. Hoher Auswärtssieg dazu. Der Sohn von Miro Klose, Noah Klose mit seinem Profidebüt bei 1860. Ich glaube, nächste Woche im Grünwalder, da wird es wieder heiß hergehen.
Kleiner Spaß. Natürlich geht's nicht um die 60er. Wer will schon über die 60er reden? Ihr seid schon richtig bei Endzone, der DAZN NFL Talk. Wir reden natürlich nicht über die 60er, aber wir reden über die Löwen. So aber die Football-Löwen, über die Detroit Lions. Aber erstmal ganz offiziell, hallo Flo Hauser, weg mit dem 60er-Gerede. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir sitzen nicht in Giesing.
Nein.
Aber unser Thema ist heute so ein bisschen einmal Löwe, immer Löwe. Da ist vielleicht dann die Parallele zum TSV 1860 München. Das ist wahrscheinlich die einzige Parallele.
Genau.
Hoffe ja, ich für die Lions.
Das Motto natürlich. Aber man muss sich schon die Frage stellen, ob alle Löwen denn im Löwengehege auch bleiben bei den Detroit Lions. Wir werden da in der heutigen Ausgabe drüber sprechen. Wir haben es ja angekündigt, einige Teams suchen wir uns ein bisschen aus und die neue Saison wirft ja ihre Schatten voraus, logischerweise. Deswegen sprechen wir mit Dave Burkett über die Detroit Lions. Was das alles bedeutet, wollen wir gar nicht zu viel vorwegnehmen.
Aber spannendes Team. Der schreibt für die Detroit Free Press, ist da immer nah dran und gerade die Lions mit dem Verpassen der Playoffs, ja, schon eine Enttäuschung der Saison. Ich glaube, da wird auch einiges passieren oder ist ja auch schon ein bisschen was passiert, was Coordinator anbelangt. Dazu dann später gleich mehr. Lass uns noch mal kurz ein paar, natürlich wieder, Coordinator-Updates einholen. Es ist wieder was passiert, aber so langsam sollten alle Stellen gefüllt sein.
Die News.
So ist es. So langsam ist wirklich alles voll, außer bei den Los Angeles Rams. Die suchen, Stand jetzt, unsere Aufnahme am Mittwochnachmittag noch nach einem Offensive Coordinator. Darum soll es aber nicht gehen. Wir haben einen neuen Defensive Coordinator bei den Cleveland Browns. Mike Rutenberg ist der neue DC, nachdem Jim Schwartz, habt ihr mitbekommen, gehen wollte. Rutenberg war zuletzt der Defensive Passing Game Coordinator bei den Atlanta Falcons. Ja, meine Frage ist, Passing Game Coordinator mit der Secondary bei den Falcons okay? Was ist mit dem Pass Rush? Der war bei den Falcons ja eigentlich nie so okay, außer mit den Rookies jetzt zuletzt. Spannende Aufgabe in Cleveland.
Ja, auch wieder einer, der zum ersten Mal Defensive Coordinator ist. Und natürlich, die Fallhöhe ist immens. Jim Schwartz, jetzt ein paar Jahre wirklich eine der besten Defenses hinbekommen. Teilweise war es die beste Defense der Liga. Da ist man im Unfrieden auseinandergegangen, ist nun mal so. Todd Monken, der neue Headcoach, hat ja schon angekündigt bei der Antritts-PK, dass eigentlich defensiv nicht viel verändert werden soll, verändern wollen. Dementsprechend mal schauen, ob das mit Rutenberg der Fall ist. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Auf jeden Fall zum ersten Mal Defensive Coordinator. Ich finde es eine spannende Personalie, weil du halt eigentlich mit Jim Schwartz eine ganz heiße Aktie hattest und jetzt auf einen Rookie setzt sozusagen.
Ja, eine Koryphäe eigentlich mit Jim Schwartz. Aber bei dem Kader, da kann ich auch DC machen, glaube ich. Zumindest Stand jetzt.
Ja, schau mal, das könnte natürlich auch ein Riesenabfall werden. Dann ist diese Truppe spannend. Dann bin ich auch gespannt, ob Miles Garrett mal Stunk macht. Ich meine, er ist selber schuld, dass er den Vertrag bei denen unterschrieben hat. Er hat doch woanders wahrscheinlich einen dicken Vertrag bekommen.
Ja, das stimmt.
Ich sehe es jetzt auch nicht abstürzen, die Defensive. Aber Cleveland schon auch eine Mannschaft mit Progress, was die Offensive anbelangt durch die Rookies. Defensive kann natürlich jetzt auch weiter in den Keller gehen und dann schauen wir mal, wie das dann so ist. Und Cleveland ist halt Cleveland, brauche ich dir nicht sagen.
Ja, das ist absolut richtig. Machen wir lieber weiter mit der nächsten News. Das betrifft die Patriots, den Super Bowl-Teilnehmer, die sich dann ja auf Defensive-Coordinator-Suche begeben haben, weil Terrell Williams befördert worden ist. Der hatte ja eine Prostatakrebserkrankung, das hat er sicherlich mitbekommen, auch schon während der Saison, ist jetzt aber befördert worden zu einem höheren Posten bei den Patriots. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was genau oder wie die Bezeichnung ist.
Ich glaube, es gibt es auch noch nicht. High-Ranking-Role hieß es nur. Ja. Ich glaube, es ist noch nicht klar, was ist. Also zumindest habe ich auch nichts gelesen, ja.
Okay, ja, mal gucken. Also vielleicht auch aufgrund, weil er natürlich weiterhin gesundheitlich auch beobachtet, ist das falsche Wort, aber er muss sich natürlich ein paar Untersuchungen und sowas immer um sich selbst kümmern. Vielleicht ein bisschen aus dem ganz alltäglichen Geschäft raus. Wir werden es beobachten. Wenn es da Neues gibt, sagen wir es euch natürlich. Warum ist es trotzdem wichtig? Weil man jetzt intern jemanden befördert hat zum neuen Defensive Coordinator, den Linebacker-Coach Zach Kerr, der ja schon ein bisschen in diese Rolle eigentlich reingeschnuppert hat aufgrund der Erkrankung von Williams, ehrlicherweise.
Ich glaube, das bisschen können wir eigentlich wegmachen. Der war eigentlich schon der Defensive Coordinator, Terry Williams. Also erstmal die gute Nachricht, dass der den Prostatakrebs besiegt hat. War ja auch beim Super Bowl dann mit dabei. Aber ich glaube, es war von den Patriots ganz gut gelöst, weil wie du sagst, du kommst aus einer Erkrankung, das wird sicherlich nochmal gescannt auch werden, kenne ich mir jetzt zu wenig aus, aber das wird im weiteren Verlauf natürlich beobachtet werden müssen. Logischerweise ist das Allerwichtigste erstmal gesund zu sein, Und da drücken wir ihm die Daumen, dass es bei Terrell Williams in Zukunft auch der Fall ist. Aber Zach Kerr, und das ist ja eigentlich in dem Fall ein schönes, in Anführungszeichen, Problem, hat einen super Job gemacht als Defensive Coordinator. In den Playoffs haben sie super gespielt. Deswegen, ich dachte mir schon nach dem Super Bowl, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das regeln. Vielleicht wollte Williams auch gar nicht mehr so in dem Fokus, was Defensive Coordinator anbelangt, sein. High-Ranking-Role kann alles sein. Vielleicht ist er irgendein Berater von Mike Vrabel dann. Ich glaube, da ist ja das. Ich glaube, es ist elegant gelöst, dass der vielleicht dann eben nicht mehr Defensive Coordinator ist. Ich glaube, Zach Kerr willst du nicht verlieren, weil der einen super Job gemacht hat. Den musst du jetzt eigentlich auf Defensive Coordinator mehr oder weniger lassen. Ist es nur mein Empfinden oder meine Interpretation? Ich finde es eigentlich ganz gut gelöst von den Patriots. Wenn das für Terrell Williams auch fein ist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Ja, total. Und auch für Mike Vrabel, der ja auch der Defensive Head Coach ist, muss man ja auch im Hinterkopf behalten. Ne? Also gucken wir mal auch, wie es dann mit dem Play Calling laufen wird. Und die Rolle kann von Assistant Head Coach über Assistant GM oder sonst was noch jetzt gehen. Das werden wir dann, wie gesagt, beobachten.
Ich glaube, am Ende kann er machen, was er will, auf gut Deutsch, genau. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Aber da geht es ja viel mehr drum, wie das gesundheitlich weitergeht. Und das ist ja auch das Allerwichtigste.
Ja, so ist es. Wichtig war es auch die Nachricht für jemanden, der seinen Job behalten durfte, tatsächlich. Nick Rallis von den Cardinals bleibt Defensive Coordinator. Fand ich interessant, weil er so die rechte Hand, so hieß es zumindest immer und jetzt auch, als diese Meldung kam, vom Ex-Headcoach Jonathan Gannon gewesen ist, der ja jetzt Defensive Coordinator bei den Packers ist. Bin ich auch interessiert dran, wie Nick Rallis damit umgeht. Alles um ihn herum neu, nur er nicht. Und ich sag mal so, die Cardinals generell, egal ob Offense oder Defense, war jetzt nicht glorreich. Also schauen wir mal, was er da reißen kann.
Cardinals haben auch einen neuen Special Teams Coordinator. Oh, wie wird der ausgesprochen? Michael Gabriel. Der kommt auf jeden Fall von den Giants. Also auf der Position dann auch die Vakanz gelöst. Ich fand Rallis auch spannend, dass er bleiben darf.
Ja.
Aber LaFleur wird sich dabei was gedacht haben, indem er sich das angeschaut hat. Und ich hätte schon auch gesagt, dass die Offense tendenziell das noch größere Problem war.
Das stimmt und da wird es auch sicherlich einiges an Umbrüchen geben. Ich merke gerade, wir haben ja heute die Lions als Thema, vielleicht werden die Cardinals auch Thema. Wir haben so viele spannende Teams mit so vielen neuen Coaches irgendwie. Das ist schon, macht schon was her, diese Offseason. Jetzt schon, muss ich sagen, Mitte Februar. Das kann man schon mal so festhalten. Dann haben wir Offensive Coordinator, einen neuen, und das hat mich ein bisschen an die 90er erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch auch zu Hause, auch da wegen der Aussprache, die Seahawks haben einen neuen Offensive Coordinator, Brian Flurry. Kennt ihr noch die Flurries, die mit den Augen, die gerollt haben und nachts Geräusche gemacht haben aus den 90ern? Anders geschrieben natürlich. Christoph, weißt du?
Ich stehe gerade völlig aus dem Schlauch.
Nein, das gab so die Flurries? Diese Figuren.
Ich kenne McFlurry.
Ja, das war mir klar. Die haben immer so Geräusche gemacht, das waren so Vögelchen.
Die heißen doch Furbies, oder?
Furbies.
Naja, kann nicht Flurries, oder?
Dann war ich doch vielleicht auch bei McFlurry. Naja, egal. Gut, dann liege ich da auch falsch. Auf jeden Fall, also streich das, was ich vorher gesagt habe.
Ich habe keine Ahnung, was du gerade von mir willst.
Brian Flurry ist der neue Offensive Coordinator der Seattle Seahawks. Der war zuletzt Tight End Coach bei den San Francisco 49ers. Geht also zum Erzrivalen sozusagen. Hat George Kittle groß gemacht in Tight End Room bei den Niners und darf jetzt also OC unter Mike McDonald machen. Interessant.
Ich war auch erstaunt, jetzt nicht wegen den Flurries und Furbies und McFlurries. Ja. 6 Jahre bei den Niners, wie du sagst, der Division-Konkurrent, und eigentlich gab es ja so Gerüchte, dass Kubiak intern nachbesetzt wird. Mhm. Also Kubiak, der weg ist als Offensive Coordinator, der sie zum Titel geführt hat. Ich meine, das wussten alle, dass er nach dem Sieg oder auch ohne Sieg weg ist. Und es wurde wohl auch Andrew Janochko, so wird er, glaube ich, oder Janochko, so wird er gesprochen.
Janochko,
Andrew Janochko. Ja. Ah, das wird noch ein schwieriger Name. Andrew Janochko war so eine heiße Aktie unter anderem. Der war bisher Quarterbacks-Coach. Der ist es dann offensichtlich nicht geworden. Bei Flurry, der hat halt so ein bisschen auch Kubiak-Überschneidungen, weil der ja auch mal bei San Francisco war. Mhm. Clint Kubiak, Darnold war ja auch bei San Francisco, wo er vielleicht seine Karriere nochmal als Ersatzmann in Schwung gebracht hat. Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel ändern dann bei den Seahawks. Die bringen auch dieses Shanahan-Zeugs dann mit rein. Aber ich fand es eine interessante Wahl, weil ich dachte eben, da kommt irgendwas von intern. Und Janochko war das, also für mich zumindest dann der Top-Favorit, der landet aber jetzt woanders.
Ja, genau, der ist jetzt woanders. Das wollte ich auch noch sagen, bin auch gespannt, wer Quarterbacks-Coach bei den Seahawks wird. Das wird er dann vielleicht auch noch wichtig werden. Wollte nur eine Randnotiz noch mitgeben, bevor wir zu Janochko kommen. Das finde ich übertrieben spannend bei Seattle. Den ehemaligen Defensive Coordinator der Baltimore Ravens, junger Bursche, Zach Ertz, wird Inside Linebacker Coach. Wiedervereinigung mit McDonald, kennen sich natürlich auch aus Baltimore-Zeit. Zach Ehr hat bei mir so einen Stein im Brett. Ich finde den überragend, auch wenn die Defense der Ravens, da kann man ja drüber diskutieren, jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei runtergespielt hat, keine Frage. Aber das finde ich eine absolute Bereicherung für diesen Coaching-Staff mit McDonald, mit dieser Defense. Da bin ich sehr gespannt drauf, vor allen Dingen, wo er die Linebacker-Unit so ein bisschen immer wieder hergenommen wurde als der Turnaround-Point bei der Seattle. Spannende, spannende Verpflichtung.
Aber darf ich dich fragen, also warum hat der Stein bei dir im Brett?
Gibt es da einen Grund? Ja, ich finde den erstens, weil er ein junger Coach ist, weil ich immer wieder in der Vorbereitung auch so mir Videos oder auch mal, klar ist es immer ein bisschen geschönt, Social Media mäßig oder sowas, anschaue einfach von seiner Ansprache her, von seiner Art, wie er an der Seitenlinie ist. Der ist total Feuer und Flamme, Intuit, der ist bei jedem Ding voll dabei, der ist ständig am Coachen. Andere Defensive Coordinator sind es ja nicht so oder sind in der Booth sogar. Irgendwie seine ganze Autorität, sein Auftreten hat mich irgendwie schon von Tag 1, als er bei Baltimore Defensive Coordinator übernommen hat, wurde er auch befördert nach nur, ich glaube, 1,5 Jahren oder so, total gecatcht. Deswegen freue ich mich darauf.
Gut, dann machen wir Chinoco noch weiter, weil der ist jetzt Offensive Coordinator bei den Raiders. Der geht also mit Kubiak zu den Las Vegas Raiders. Kubiak in Seattle mit ihm zusammengearbeitet, logischerweise in New Orleans, in Minnesota auch schon zusammengearbeitet. Der Kubiak hat ja auch schon gesagt, er wird der Playcaller sein. Ja, du holst den Vertrauten eben auf die Position, aber eigentlich ist es eher die Offense, die von Kubiak gelaufen wird. Das wäre bei den Seahawks spannender gewesen, weil du da natürlich einen defensive-minded Headcoach hast mit McDonald, was das bedeutet hätte für Chinoco.
Ja, am Ende.
Oder ob er den sogar präferiert hätte, wenn es das Angebot gab, wissen wir nicht, keine Ahnung.
Ja, aber Chinoco scheint ja offenbar damit zufrieden zu sein, befördert zu sein, beziehungsweise einen Offensive-Coordinator-Posten zu haben und zu
wissen, du hast jetzt
nicht die Verantwortung des Play-Callings.
Auf dem Zettel stehen. Ja,
also, und das ist dann auch für Kubiak gut, dass man halt jemanden hat, wo du weißt, ich kann mich zu 100% auf den verlassen, weil wir erfolgreich zusammengearbeitet haben, aber er sägt nicht an meinem Stuhl und will das Play-Calling übernehmen, sondern wir arbeiten und ziehen an einem Strang. Das finde ich eine ganz
clevere Lösung. Wahrscheinlich hätte er sich ja für die Seahawks entschieden, wenn er zwei Angebote auf dem Tisch hat. Klar, also Seahawks sind eh das bessere Team, aber die Raiders mit Mendoza, die bauen was auf. Hm. Aber da bist du halt, aber in Seahawks wärst du Playcaller, also wärst halt wirklich Offensive Coordinator gewesen. Jetzt bist du halt in der Spielvorbereitung mit dabei. In-game ist es halt dann vor allem Kubiak, der der Playcaller ist.
Weil vielleicht mag er das der Chinoco. Who knows?
Ja, es ist auch eine, wie gesagt, bei den Seahawks dann halt nicht intern nachbesetzt, deswegen scheinbar war es ja dann keine Idee für McDonald.
Dafür haben die Raiders intern auf der Defensive-Seite nachgesetzt oder besetzt in einem neuen Defensive-Coordinator, Rob Leonard, der bisher der D-Line-Coach und Run-Game-Coordinator auf der defensiven Seite war, ist jetzt also der neue Defensive-Coordinator, genießt, so wie ich gelesen habe und auch gehört habe, sehr, sehr hohes Ansehen innerhalb der Raiders-Franchise. Da freuen sich sehr viele drauf, dass der diesen Schritt machen darf. Bin ich gespannt, ich kann nicht allzu viel zu ihm sagen, aber wenn er in der D-Line oder in der Defense-Unit so anerkannt ist, dann macht es ja auch Sinn.
Ja, da wird jetzt alles davon abhängen, ob Max Crosby bleibt. Dann können wir, glaube ich, die Defensive, egal wer dann da Playcaller ist, das hängt davon ab, ob Max Crosby, glaube ich, bleibt oder ob sie da ihren Superstar verlieren. Oder was die Richtung ist, weil eigentlich macht es für mich auch keinen Sinn, Max Crosby zu behalten, ist ein anderes Thema. Da werden wir vielleicht mal drauf zu sprechen kommen, weil die was aufbauen, da brauche ich keinen Max Crosby, da hole ich mir eigentlich Picks, aber anderes Thema.
Ja, das ist wirklich, vielleicht wird Max Crosby heute noch Thema sein. Kleiner Cliffhanger. Dann haben die Raiders noch Mike McCoy als neuen Assistant Head Coach geholt. Der war letzte Saison Interims Head Coach bei den Tennessee Titans. Für mich einfach nur ein Zeichen, dass man Clint Kubiak mit einem jungen, erstmaligen Head Coach einfach jemand Erfahrenen an die Seite stellen möchte. Und Joe Woods, der mit Kubiak bei den Saints war, ist Defensive Passing Game Coordinator bei den Raiders. Haben wir mal aufgeschrieben. Also vieles, vieles neu bei Las Vegas, aber vieles mit Kubiak Wurzeln bei diesem Baum.
Ich würde es genauso sehen. Das machen wir ganz oft, wenn einer zum ersten Mal wirklich der Chef ist. Da geht es auch so mit Timeout-Management, mit Spielmanagement im Ganzen. Und das, glaube ich, musst du auch erst lernen. Und da jemand dabei zu haben, der das zumindest schon mal oder die Erfahrung schon mal gemacht hat, der dir auch ein paar Tipps geben kann oder dich vorher schon auch einschwören kann, du dich mit absprechen kannst, schadet, glaube ich, nicht.
So ist es. Dann haben wir noch sonstige News, Special Teams Coordinator betreffend. Gar nicht wertend gemeint, liebe Special Teams Freunde. Die Ravens befördern Anthony Levine Senior zum Special Teams Coordinator, also intern befördert, einen Schritt nach oben gemacht.
Und war ja früher bei denen auch Spieler, aber mehr kann ich zu dem eigentlich nicht sagen.
Er war halt Assistant Coach jetzt schon in diesem Coaching Staff davor. Und bei den Packers ist Rich Bisaccia zurückgetreten. Der war Special Teams Coordinator und Assistant Head Coach. Gibt noch keine weiteren Infos so richtig, warum. Aber die suchen jetzt auf jeden Fall jemanden neuen.
Das warum kann ich dir sagen, weil sie scheiß Special Teams hatten.
Ja, stimmt. Ja, aber er ist ja, das, so wie ich es gelesen habe, hat er ja diesen Vorschlag gemacht oder gebracht, ich weiß es nicht.
Vielleicht wäre er auch, ich weiß nicht, aber die Special Teams, das ist länger schon ein Problem bei den Green Bay Packers. Ich glaube, er war auch der teuerste oder der bestbezahlteste Special Teams Coordinator in der Liga, auf jeden Fall ein sehr teurer.
Dafür.
Und dafür war dann der Output zu wenig. Wahrscheinlich, wenn es er vielleicht nicht gemacht hätte, wäre man ihm zuvor gekommen. Keine Ahnung, ja, auf der anderen Seite hätte es vorher schon machen können. Aber ich finde es, glaube ich, also die Rams waren das schlechteste Team. Da haben sie viel getan. Bei Special Teams wirklich als das schlechteste Team zu sein. Ja. Packers waren schon auch nicht so weit dahinter. Da haben sie auch viele Spiele hergeschenkt, mehr oder weniger.
Ja, hergeschenkt, gutes Stichwort. Die Dolphins schenken Spieler her oder geben sie zumindest frei nach einer
katastrophalen
Saison. Sie schaufeln sich Capspace frei für einen Umbruch. Auch sehr spannend mit neuem Headcoach Jeff Hafley. Werden wir beobachten. Die Dolphins haben Tyreek Hill und Bradley Chubb entlassen.
Und dazu noch Nick Westbrook Ikhine und auch James Daniels, der Guard. Also zwei Wide Receiver, ein Edge, einen Offensive Guard. Ja, da geht es jetzt darum, Geld einzusparen.
Richtig. Ich glaube, alleine Tyreek Hill war 23,8 Millionen Capspace, der das da frei macht. Und bei Chubb muss man jetzt noch warten, wenn es dann offiziell errechnet ist. Geht ja auch immer dann um Dead Cap. Aber auf jeden Fall ist das ein klares Zeichen, dass da umstrukturiert werden wird.
Genau, da werden jetzt viele Zahlen rumgeschmissen. Sie sollen jetzt aber so um die 13 Millionen unter dem Salary Cap sein. Sie waren vorher deutlich drüber, jetzt sind sie gerade drunter.
Ja.
Tyreek Hill natürlich eh noch verletzt mit der schweren Knieverletzung, Kreuzbandriss. Also war ja alles kaputt eigentlich bei Tyreek Hill. Ich weiß gar nicht, ob der zur neuen Saison, ehrlich gesagt, von Beginn an ein Kandidat ist. Weil eigentlich hätte man denken können, das ist ein Trade-Kandidat. Aber wenn sie ihn jetzt cutten, ist für mich auch ein Zeichen, dass der Saisonbeginn never ever von Beginn an mit dabei ist.
Das wären genau meine 5 Cent gewesen, dass er eigentlich was einbringen hätte können, aber so sich dafür entschieden haben, Geld zu nehmen, weil er wahrscheinlich die halbe Saison noch ausfallen wird. Das ist mein Gefühl. Aber
Bradley Chubb spannend, weil so ein Edge-Spieler, der wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig teuer sein wird, da hätte ich ein paar Teams, vielleicht auch dann die Lions, über die wir dann nachher gleich sprechen, die da vielleicht Interesse haben könnten, weil die werden auf der Position was machen müssen. Da will ich dem Gespräch jetzt mit Dave nicht vorweggreifen, aber auch das war natürlich ein Thema. Und noch eine Frage, die wir natürlich jetzt noch nicht beantworten können, zumindest nicht Mittwochnachmittag immer aufzeichnen. Was passiert mit Tua? Weil dass sie den traden können, kann ich mir nicht vorstellen. Der hat ja dann 2026 nochmal richtig fettes Gehalt. Ich glaube, über 50 Millionen, 54 Millionen, 55 das Millionen, irgendwie sowas.
Ja.
Und ich glaube, wenn er so ein Post-June-One-Cut ist, also nach Juni gecuttet wird, dann liegt der Dead Cap bei über 67 Millionen. Für 2026 müssten so knapp über 30 dann 2027 sein. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass sich den jemand ertradet, weil er A teuer ist. Auf der anderen Seite nur das eine Jahr meines Wissens, aber dich halt nicht viel bringt in der Offense. Er ist halt sehr eindimensional.
Du, die NFL hat schon gezeigt. Ich sag nur Russell Wilson, der wurde auch getradet mit 82 Millionen oder so, was es damals war, glaube ich. Also
meine Hand würde ich never ever dafür ins Feuer legen, aber ich sehe es ganz schwierig, wie er sich da Tua ertraden sollte, für was auch.
Ja, total.
Wobei es ja darum geht, eigentlich gar nicht, was du abgibst. Also ich weiß nicht, da kriegst du irgendeinen ganz, ganz späten Pick mehr, kannst dafür eigentlich nicht bekommen. Aber wer ist bereit, da überhaupt einen Cent für zu bezahlen?
Stimmt, das stimmt. Von der Gehaltsdings vielleicht runterbekommen. Aber dann kommen wir noch zu einer meiner Lieblingsnews in dieser Woche tatsächlich. Bin ich auf deine Meinung kurz gespannt. Die Miami Dolphins haben Ex-Philadelphia Eagles Offensive Coordinator Kevin Petullo geholt als Passing-Game-Koordinator. Eagles. Offense, Petullo, Eier werfen, Fans sauer. Was hat nicht funktioniert? Das Passing Game. Ich verstehe den Move noch nicht ganz. Natürlich kann man das immer nicht 1:1 aufs neue Team ummünzen. Aber das fand ich einfach nur vom Lesen eine so witzige Entscheidung. Eine Unit, die immer wegen, wir passen zu wenig, ich lese lieber Buch als zu passen. Und jetzt geht das mit den Dolphins, ich bin auf deine Meinung gespannt. Das kann natürlich funktionieren. Der ist ja auch kein Blinder, der Petullo. Das muss man schon mal sagen. Die Kritik ist immer sehr, sehr schnell da. Aber ich fand es irgendwie witzig.
Was ich tatsächlich witzig finde, weil es mich gleich an Bobby Slowik erinnert hat, der ja bei den Texans im zweiten Jahr auch brutal, also auch dazu einfach gesagt, versagt hat, aber halt auch nicht wirklich gut war. Wo ist Bobby Slowik hin? Auch zu den Dolphins und ist doch jetzt Offensive Coordinator von den Miami Dolphins, oder?
Ja, absolut richtig. Ja.
Und jetzt holen sie den Kevin Petullo, der quasi das gleiche Schicksal hatte, als oder in den Trainerstab mit dazu. Finde ich tatsächlich extrem spannend, aber vielleicht kann ja Kevin Petullo da ein bisschen mehr hinbekommen, ist er nicht in der oder zumindest gleich komplett im Fokus, wie es bei den Eagles war. Und Eagles oder Philadelphia ist halt auch eine schwere Sportstadt. Ich glaube, in Miami wird es ein bisschen ruhiger sein, auch wenn es mal weniger erfolgreich sein wird. Aber lustig, Bobby Slowik hat er sich da an sein Schicksal erinnert gefühlt im Jahr davor und hat gesagt, komm, den nehme ich unter meine Fittiche.
Ich finde es wirklich lustig, einfach nur von diesem Passing-Thema her, aber das ist jetzt auch so ein bisschen Mediensprech vielleicht. Keine Ahnung. Dann haben wir noch eine News, die auch spannend ist, die San Francisco 49ers, das wissen wir ja bereits, werden in Melbourne spielen, ihr Auswärtsspiel gegen die Los Angeles Rams. Und dann haben sie noch ein Heimspiel auf internationalem Boden, nämlich in Mexico City. Dazu dürfen die zweimal auswärts reisen, einmal bis nach Atlanta und einmal bis nach New York zu den Giants. Sie werden das Team sein, das am meisten reist in dieser kommenden Saison. Aber auf jeden Fall Auswärtsspiel in Mexico City.
Oder Heimspiel. Nein, es ist gut. Ja. Du brauchst also nicht alle Plätze im Flugzeug reservieren, weil eh nicht alle mitkommen, weil alle verletzt sind. Aber boah, ist schon, jetzt Spaß beiseite, ist ein heftiges Programm, was du da machen darfst.
Absolut, ja, absolut.
Also gerade Melbourne, ja, neuer Markt, aber Australien, puh, die Reise wird auch interessant.
Divisional Game vor allen Dingen. Ich habe es vergessen zu recherchieren nochmal. Ich wollte gucken, wann das letzte Divisional Game International Game war. Aber naja.
Achso, stimmt, aber nein, das Rams haben, oder?
Ja,
das
ist genau. Melbourne. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Müssen wir nochmal gucken. Lösen wir nächste Woche vielleicht auf. Aber jetzt kommen wir zu unserem Punkt, was heute sehr, sehr spannend ist, Christoph. Wir wollen über die Löwen sprechen, über die Detroit Lions. Und der Löwe als Symbol, ne, ist ja wie kaum ein zweiter Vertreter des Tierreichs, ist der Löwe ein Sinnbild für naturgegebene Stärke, Gewandtheit, Tapferkeit und ein imposantes Auftreten. Der Löwe symbolisiert Macht und Herrschaftsanspruch. Inwieweit das für Detroit eine Rolle spielt, werden wir jetzt dann gleich herausfinden.
Ja, sie hatten einen Herrschaftsanspruch in Richtung Super Bowl vor der Saison. Imposant war es nicht, ehrlich gesagt. Das war dann eher ein Kätzchen in der Saison über. Ja, müssen wir nicht ansprechen, was los war. Playoffs ja. Verpasst, das ist das, was, glaube ich, zählt. Wir hatten es letzte Woche, vor zwei Wochen, wo ich mal mich dafür dann entschieden habe, dass es für mich eigentlich die größte Enttäuschung war von ein paar Teams, die es an Enttäuschung gab. Für mich die Lions waren die größte Enttäuschung, weil die natürlich uns auch so viel Spaß gemacht haben mit Amon-Ra St. Brown. Natürlich auch diese deutsche Karte vielleicht noch ein bisschen mehr im Fokus ist, wobei die Chiefs waren nicht zu wenig im Fokus in Deutschland oder überhaupt in auf der Welt, was NFL-Interesse anbelangt. Ja. Aber die Lions, das war schon einfach anders vorherbestimmt. Es ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Drew Petzing als neuer Offensive Coordinator, das haben wir schon mal angesprochen. Rein auf dem Papier klingt das alles ganz gut. Dieser Run-Heavy-Ansatz, das muss man sagen, bei Arizona hat so wirklich gut funktioniert. Das einzig Gute, auch das hat man schon mal thematisiert, war Tight End Trey McBride. Vielleicht auch was für Sam LaPorta, wobei, auch das werdet ihr gleich hören, Dave hat auch bei Sam LaPorta angesprochen. Wenn es darum geht, dann sich für jetzt und hier aufzustellen, vielleicht ist auch dann Sam LaPorta einer, der runterpurzelt, der abgegeben werden könnte, so kann ich auch schon mal sagen. O-Line war ein großes Thema das ganze Jahr über. Frank Ragnow, der aus dem Karriereende zurückkommt, um eigentlich nie zu spielen, weil er einen Medizincheck gar nicht schafft. Graham Glasgow, der nie ein gleichwertiger Ersatz war, das ist ein Kandidat, der gecuttet werden kann. Taylor Decker, der Left Tackle, der jetzt seine Karriere beenden könnte, da wissen wir auch noch nicht so genau, was ist. Wird uns Dave auch so ein bisschen Update geben. Ja, es sind viele Fragezeichen tatsächlich für eine Mannschaft, wo wir eigentlich sagen, das Fenster ist schon immer noch geöffnet, aber wir nicht so genau wissen, in welche Richtung es eigentlich geht.
Ja, auch natürlich Free Agent betreffend. Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist ganz, ganz entscheidend. Was machen sie im Draft? Vor allen Dingen in der Defense, werden wir jetzt gleich auch drüber sprechen. Einige Namen, die werden Free Agents, wie auf der Defense-Seite Anzalone zum Beispiel, nur mal mit reingeschmissen. Und so ein paar Jungspunde wie ein LaPorta und Gibbs, die haben jetzt noch ein Jahr Vertrag. Also auch die wird's interessant, oder für die wird's interessant sein, was man dann macht. Das werden wir jetzt dann gleich alles besprechen, was wir da für Insights bekommen. Aus den USA von einem, der wirklich ganz nah dran ist, der sich damit auch Tag ein, Tag aus befasst mit den Detroit Lions. Aber ich muss schon sagen, so vom, als wir uns darauf geeinigt haben, wir gucken jetzt mal auf die Lions, war mein Gefühl eigentlich, insgesamt haben sie es ganz gut gemacht. Aber mit diesen Verlängerungen in den letzten Jahren haben den Roster, der ganz klar die Tür aufstrahlt. Und deswegen ist es, wie du richtigerweise eingangs gesagt hast, mit die größte Enttäuschung. Weil nochmal so eine Saison spielen wäre fatal, auch in dieser sehr, sehr starken Division. Und egal, was jetzt auch Dave und wir im Dreiergespräch gleich alles euch mitgeben, am Ende müssen die Playoffs her. Das ist völlig egal wie. Das ist mein Gefühl, auch wenn du ein paar Leute verlieren solltest.
Ja, wenn du nicht erfolgreich bist, du bist nicht im Hamsterrad. Die Spieler werden immer teurer. Die Goffs, die Amon-Ras, die jetzt verlängert werden, wie sie alle heißen. Gibbs wird einen fetten Vertrag bekommen. Also du bist irgendwann im Hamsterrad und bist zwar an sich per se gut besetzt, aber kommst halt nicht mehr ganz vorne rein, weil du so viel Kohle rausbretterst und einen teuren Quarterback hast. Das sind ja alles so normale Sachen, die wir kennen. Mhm. Ja, Lions in der Saison, glaube ich, die uns anzeigen wird, ey, sind sie noch ein Top-Team oder geht das relativ schnell schon wieder nach unten, weil die Division stark ist, die Bears kommen dazu, die Packers sind auch noch in ihrem Fenster. Vikings weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Da müssen wir abwarten, was passiert. Und weil wir ja heute so ein bisschen einmal Löwe, immer Löwe als Motto haben, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Wir haben das vorher aufgezeichnet. Es heißt nicht nur einmal Löwe, immer Löwe, sondern einmal Tim, immer Tim. Ich krieg's nicht gebacken. Er heißt David Montgomery, der Running Back der Detroit Lions. Ich nenne ihn im Gespräch schon wieder Tim. Ich weiß nicht, woher Tim Montgomery kommt. Er heißt David Montgomery. Kennst du das, wenn du einen Namen im Kopf hast und du kriegst ihn nicht mehr raus? Es gibt noch einen zweiten bei mir im Fußball.
Ja.
Es gibt einen Basketballspieler, der heißt Malcolm Delaney. Der ist aber mittlerweile Gott sei Dank schon Karriere in der NBA auch gespielt. Es gibt noch Thomas Delaney. Sobald ich den sehe, rattert's in meinem Kopf. Da krieg's aber einigermaßen hin. Bei David Montgomery krieg's nicht hin. Den nenne ich einfach immer Tim Montgomery. Ich entschuldige mich bei David Montgomery und bei irgendeinem Tim Montgomery, den ich gar nicht kenne.
Genau, aber sollten die Lions irgendwann mal zu uns vor die Mikrofone treten, egal in welchem Rahmen, Deutschlandspiel, Londonspiel, was auch immer, wir werden David Montgomery holen und ihm sagen, dass er einen neuen Spitznamen hat.
Also entweder er muss, es gibt zwei Optionen, er hört auf und sie holen sich einen Tim Montgomery oder er benennt sich um. Die zwei Optionen gibt's. Alles andere ist Quatsch.
Oder es ist einfach sein Spitzname. Aber lieber Christian, Christoph, lass uns doch jetzt einfach mal reinhören bei Dave Burkett, unserem Dreiergespräch, voraufgezeichnet von Anfang der Woche mit wirklich sehr, sehr spannenden Themen rund um die Löwen.
Ja, Dave, first of all, thanks for your time. Off-season should be normally not so busy, but it feels like it is busy. Is it for you the same? That is the busy time or the second busy time of the year is starting now?
Yeah, it's sort of nonstop, you know, from when they report back to training camp until mini camp in June, there's always something going on. There's a slow week or two here or there, but, you know, especially when you're with the Lions and it's a, you know, it's a time when they should be Super Bowl contenders or you know, you're trying to figure out what they need to be Super Bowl contenders, that there's a lot of interest in what they do in free agency in the draft and how they get back to, you know, being one of the best teams in the NFC after missing the playoffs this year.
And they did miss the playoff, of course. And before we going into the deep stuff regarding this, as you mentioned before already, what is the feeling right now in Detroit? Because it's just like a few things that could be or make you to a Super Bowl champion, and they did not make the playoffs. So what is the feeling right now from the player side? I read Montgomery and St. Brown. They are hyped as hell right now already. And also the city fan base. What is the feeling about that you missed the playoffs with this roster?
Yeah, I think there was a lot of, disappointment in what happened this year, obviously, around the team, right? This was a team that had major aspirations and things just didn't go right. And a lot of it was, you know, what everybody sort of pointed to as the things that could go wrong did. The new coordinators, you know, the new offensive coordinator, maybe things weren't quite as smooth as they were before. They weren't as explosive and creative consistently. You know, some of the lack of depth, I guess, that they had on defense and the new parts on the offensive line. Those were really what, you know, sort of held the Lions back this season. And I think, you know, as they go into a new year with a new offensive coordinator, you know, with a lot of the same nucleus in place, I think the interest is really like, how are the Lions going to address these needs that we see now that maybe some of them are still lingering from last year? The offensive line, right? What do they do at center? How do they refortify that to make this offense one of the best ones going forward? Do they need another pass rusher? So I think, you know, that's really there is some excitement. You know, people do believe that this is a Lions team that can, you know, contend for the division and go far in the playoffs again. But they also know that there's a lot of holes that they need to fill in order to get there.
You opened up so much questions, which are so interesting now to talk about. But did you see it coming during the season that there is a possibility of missing the playoffs? Because I was very positive all the time. At the end, I think you had little signs, a very strong division for sure, a very strong opponents. But did you see it coming during the season?
No, you know, I mean, I did. I mean, going into the season, I thought they were a playoff team, you know, and I was, in fact, they were my pick to go to the Super Bowl in the NFC, not to win it, but going into the year, I thought they were the best team in the NFC. I thought they'd have some, I thought they'd hit some hiccups early, but, you know, they'd be in a point by the end of the year when some of the new faces on the offensive line, the new coordinator, some of those things settled down where they could take advantage of their experience. You know, as the season was going on, though, you started to realize that maybe some of those things weren't fixable in season. So, you know, by the time Thanksgiving hit, I don't think it was a big surprise where they were. They didn't look like the best team in the NFC, even if they still had some of the best talent in the NFC on their roster. So, it was, you know, it's a little bit of both, right? You didn't expect it, but then at some point you did. And I guess now that's, you know, as you spin it forward, right? It's like, everybody's trying to get to know the new offensive coordinator. What's he going to be like? What will this offense look like? How can this thing be different? What do they have to do to make sure that they are competing at the level that we all think they can next season? And that's what these next 2 months are really about.
Because what the whole season after week one, okay, that's a team which has no chance. After week two, everybody was telling you, okay, this team is very good. Exactly. So it started like it ended, ups and downs. That was my impression of the team.
No, that's exactly right. And that's how it is, obviously, in the NFL. And I think when you're the Lions and you're coming off a 15-2 season when everything went so perfect the year before, right? And even, you know, making the NFC Championship game the year before that, like there just weren't a lot of hiccups. Like they never seemed to be in jeopardy. So when they lost that first game, there were definitely people that were like, wow, what's going on? Like, this is serious concern. And then week two, everything looked great again. And they won a few games in a row, and they beat a Ravens team that everybody thought was going to be a contender in the AFC. And they turned out not to be, you know, a contender. And so, you know, that's when you kind of look back on it and you realize, like, man, the Lions didn't have as tough a schedule as we thought. You know, the NFC North was maybe a little bit better than we thought. And you know, some of the pieces that we expected to grow or take a step forward didn't do that. And that's really, I think, you know, that sums up sort of what happened in the season where, yeah, you absolutely thought like they were going to be there and then they weren't, and then they were again, and then they weren't at the end. And so those ups and downs, that's part of the NFL every year.
Yeah, it was pretty funny because after week one, everybody said, oh my gosh, this O-line, that will be a tough year. And after week two, they said, oh my gosh, this O-line is so good. So this is the NFL, as you know. But the narrative is right now for the Detroit Lions, as you mentioned before, I mean, everybody in the National Football League is looking to be a complete team. And the Lions are near a complete team. Also, they had a lot of injuries, especially in the defense. Do you think, like, because you mentioned it before, there are just two, maybe three, maximum four pieces to be a complete team for the next season?
You know, look, I think every team has holes, right? And even when you go into the year, you the Seattle Seahawks, right, they had some holes. And they were able to overcome them by the way they built that roster, right? Sam Darnold, you know, people had questions about him, and yet that defense was good enough and that running game was good enough that they covered up a lot of maybe their shortcomings. And so I think the Lions probably have a few more holes in that, right? Center on the offensive line, what happens with Taylor Decker if he retires at left tackle, the depth on the offensive line. I do think they need another pass rusher. You know, the safety position after the injuries they had there, like I think you can go down the list and there are more pressing concerns this year than there were last year and maybe a handful more, but I don't think you need to address all of those in a big way in order to be a top tier contender again. You know, I think the most important thing for the Lions to do this offseason is probably to take care of that offensive line, to build that thing back up. If you can get a veteran starter, you know, maybe at the center position, and all of a sudden I think that solves a lot of the offensive issues. Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs, Jamison Williams, you know, they have a lot of talent there. And so I think if you make sure that you can win that way to your strengths, then that can cover up a lot of the other deficiencies that they have on the team. So I'd say there's a few more holes, but nothing compared to some of the other teams in the NFL.
So offensive line, last season, Frank Ragnow retired. His comeback failed very quickly, to be honest. Taylor Decker is the question, if he's returning. Do you have any news or a feeling what's going on the left tackle position, if they need someone else, or is Penesul going to the left side? So there is a big question mark about that position.
Yeah, no, I think there's a lot to be determined there. I mean, obviously, look, Taylor Decker, when he told me in December he was thinking about retirement, I always go back to, you know, what he said was, ideally I'd play one more year, but I don't know if I can because of the injuries in my family and those sort of things. So I think deep down he would like to play one more. You know, he'd like to take one more shot at this thing. Now, whether he can or whether he does or not, I think that's, you know, that's still to be determined. And what he decides to do is going to determine a lot of what the Lions do. Like Penei Sewell, he said, you know, that's a conversation we'll have to have if they want to move me to left tackle. So I think he's maybe open to it, but he's, you know, he's the best right tackle in football right now. Yeah. So do you really want to do that? And maybe that, you know, all depends on if Decker decides early enough that you can address whichever tackle position in free agency, you know, maybe that's the determination, unlike Ragnow, who waited until late spring to make his decision. So I think there's that one decision, whether Taylor decides to come back or not, is a domino that's going to start a chain of events that could go a number of different ways right now.
Mm-hmm. Yeah, I mean, it's the balance that the general manager has to address, of course, in the offensive line. At least in the statistics, the offensive line was not good in the run block and pass block win rate. So I think that is a big improvement they have to take. And also to stay on the offensive side, they got the new offensive coordinator with Andrew Patsik. What is your feeling about him? Because everybody is saying the last 3 years with the Cardinals, they were pretty good in the consistency of a run game. And I mean, this is also a point where the Lions had problems with last season. I remember games with Gibbs having 3 rushing touchdowns, like over 100 rushing yards, and there were games like 0 on both sides. So is this something they addressed directly with this new offensive coordinator to be more consistent in a run game? Do we see more run game from the Lions?
Yeah, and to your point, obviously the run game really fell off late in the year when they needed it most, you know, and that was a big issue. I think that was Dan Campbell's biggest, you know, the biggest thing that he was looking for in the offensive coordinator hire was someone who would get back, you know, philosophically to what he believes in, some of that power run game, set up the play action pass, you know, take your shots downfield, but make sure you don't, you know, stray from some of the strengths of the team. And I don't think that was just coordinator related. I don't think that was just John Morton. I think, you know, some of that was due to the offensive line. But, you know, as for Drew Petzing, I mean, working on a profile right now that'll run, you know, this weekend before the combine. And, you know, everybody I've talked to about him says, you know, he fits Dan Campbell. Like, you know, I talked mm-hmm. to Ben Johnson and he said, man, you know, he's really good friends with Drew Petzing, obviously worked for Dan Campbell and on that staff. And he said, that's something that is like a glove, right? That Drew's mm-hmm. the way Drew sees football fits with what Dan wants to do. And so, even though he was a name that wasn't, you know, on everyone's radar when the search began, and I think a lot of people wanted Mike McDaniel and myself included, I thought Mike McDaniel was the best coordinator candidate out there. I think Drew Petzing does check a lot of the boxes that the Lions wanted in the hire. And so I think, you know, he can be successful. And I will point out, you know, the Lions basically had their pick of offensive coordinators when they made that hire, and this was the guy that they decided upon. So right or wrong, they got their guy, and we'll find out how it works this fall.
Was John Morton, the former OC, was it, how can I say it, expected to fail because being the successor of Ben Johnson is the hardest job to be? It feels like he was the... I mean, it couldn't be his own. He's not only the one who's fault for this for the whole season. So it feels like everybody's pointing on him, but it would be too easy to say it's just the offensive coordinator after last season.
Oh, sorry, froze on me there for a second. Yeah, no, look, I think you make a good point that following Ben Johnson's shoes, right? Those are tough shoes to fill. I mean, Ben was.
Oh, yes.
You know, the best or one of the best play callers in the game. And so to take a step back, I guess it was to be expected. I certainly expected it. And when you look at the raw numbers, I mean, the Lions were still one of the highest scoring teams in the NFL. So it's not like they fell completely off the map there. So, yeah, I think maybe there's a little bit of a reset that happens now where it's, hey, maybe we can't expect this to be the highest scoring, most explosive, you know, most creative offense in the NFL every time out. And we can be okay winning games, you know, by running the football a lot and still scoring 30 points. Like, that's still a pretty good offense.
And of course, now as you mentioned, with the run game, Patsing fitting like a glove. And I mentioned before, St. Brown, Montgomery, they are saying in the receiving game, it was like I think 2 weeks ago, they said with Tesla, with Williams, and also a lot of other guys who's coming back with their quarterback, Jared Goff, of course. They can more or they can be better as they were last season. And I think they were pretty good last season in the passing game. So is this something like you're feeling that the offense with Patsing is the exact puzzle spot to fill in, that this offense is like the best offense in the league, or could be the best offense in the league next season?
Yeah, I mean, you know, their talent is still up there. The skill talent is still up there among the best in the league. I think, you know, the offensive line and what happens there is going to be a big determiner in that. Yeah. I don't know about Drew Petzing. And you know, when I was talking to Dan Orlovsky, the ESPN analyst, about it, he made the point that, you know, Arizona's passing game wasn't the most creative, and there's some things that he would like to see more of. So I don't think this thing will automatically pick back up and be like Ben Johnson's offense and be as high scoring and as creative as it was 2 years ago. I think they have a chance to be successful. I do think there'll probably be some, just like when John Morton took over as a new offensive coordinator, there may be some hiccups early on, but as long as they give this thing enough time and Drew enough time to find his stride as a play caller, I think this offense can be just fine with Drew Petzing calling plays.
And is there, sorry,
Tim Montgomery, is it realistic that he could be traded, or is it more realistic to stay?
Yeah,
I mean, it's early after an off season, but for sure, it's rumors about.
Yeah, and again, that's something that we'll find out here in the next couple of weeks. I think it's absolutely still on the table. You know, David Montgomery wasn't completely happy with his role last year. The Lions, Jameer Gibbs is one of the best backs in the NFL. I don't know how much that would change going forward, Montgomery's role. It may make sense for the Lions, even though David Montgomery is the best backup in the league, to find a cheaper option at that position and reallocate some of that money elsewhere as they're trying to build the roster. So I don't think anything has been determined. I fully expect the Lions will have trade talks about David Montgomery during the combine. If I had to guess right now, I would guess he would be playing elsewhere next year, but I don't think that's a decision that's been made yet.
And of course, as you mentioned, Brad Holmes did a good job extending a lot of stars with a lot of money in the last year, so to say. But they also like building it with in the long term, because Aiden Hutchinson's contract, he has just 10 million cap space, if this is true. And you mentioned Jahmyr Gibbs. They could pick up his fifth year option the next season, but at the end of the day, he wants to get paid as well. So is there a possibility that the Detroit Lions has to mix it up a little bit, because a lot of stars wants to get paid? Sam LaPorta is one of the next, linebacker Jack Campbell, who is also maybe on a fifth year option, and Brian Branch in the secondary are the four biggest names. Is there
Jimmy Gibbs incoming?
Yeah. I said already. Yeah. Jimmy Gibbs is the top name there. Is there a possibility that they have to shut it down a little bit, or is it a long-term plan Brad Holmes had because he did good extensions with a lot of money, but a long-term idea behind it?
Yeah, I think the Lions would like to re-sign all four of those players at some point. You know, they've gone about this road of building with their own guys and through the draft, and all four of those players are really, really good. If I had to guess, I'd think Jahmyr Gibbs and Jack Campbell get deals done early in the offseason, sort of like Amon-Ra and Sewell and Jared Goff did a couple years ago, and that maybe LaPorta and Branch, you know, the Lions have to wait on those two a little bit longer. I guess the problem with that is, right, both those guys are coming off injuries. So from the Lions' standpoint, you want to make sure they're back healthy. But both those guys, the Lions don't have a fifth-year option on either of those guys. So the longer they wait, the closer those guys get to free agency, the more likely they are just to play out their contract. So there's a little bit of a push and pull there that they have to figure out. I don't get the sense that they're going to change directions at all and all of a sudden become, you know, huge spenders in free agency and not try to re-sign their own guys. I think this is the path that they're on, and that's probably the way that they'll stay.
So my question now, absolutely don't fit with spending much money and all the stuff. Is Max Crosby a realistic option for the Lions? Because, I mean, that's the hottest topic, and the edge duo, Hutchinson-Crosby. That would be fantastic on paper for sure. But of course, you have to spend money, more money.
Look, I've always been of the belief of like go all in, and like, you know, Max Crosby is one of the best.
Absolutely.
Yeah. So, you know, I think if I was running the team, I would, you know, that's the path that I would probably try to go down.
Go for it. Yes.
My money. Yeah. My money's not on the line, you know, saying this. My job is not on the line, you know, saying this. So I don't think that's the way the Lions will go ultimately, just because that's not, that hasn't been their MO. I haven't heard anything that would change my opinion on that. But I will say, you know, a couple of years ago, the Lions did inquire at least about Max Crosby at the trade deadline with the Raiders. So, you know, the interest has been there in adding him in the past. Just how realistic is it? You know, if I was a betting man, I wouldn't bet on it happening.
Yeah, but to speak about the defense, you mentioned before another edge rusher would be great. So the pressure is not only on Aiden Hutchinson, of course. Anzalone, Jack Campbell, Muhammad, the contracts are up nearly. And the secondary was at least everybody, I guess, last season at this roster in every spot was injured at one point. So is this more worries or more concerning what the defense is going to do? Or do you feel like the guys are coming back, they will be healthy, and everybody wants to stay because they know with this roster they can win the Lombardi Trophy, maybe?
Yeah, look, you know, Anzalone, that would be a big loss if you lose him. But if you're going to invest in Jack Campbell, I don't know how much money there is there to pay him. You know, certainly there's a few other key free agents, guys, even some of the depth players, right? Roy Lopez played pretty well as a backup on the defensive line. You know, Rocky Sin was pretty valuable for them in the secondary. So there's a few guys that they would like to re-sign. I think the Lions need another pass rusher. You know, I don't know if Kadim Muhammad is a three down defensive end in their eyes. They did not use him that way last year. So even if they bring him back, they still need somebody else to play some of those rundowns. So I think there's some holes that they have to fill on that. But to your point, you know, you lose Brian Branch and Kirby Joseph, like that secondary is and that defense is going to take a step back. It's just, those are two of the best safeties in the game and they do so much for that defense. So, injuries, health, better health should help them, but you're probably going to get hurt at somewhere again this year. That's just how it is. Life is in the NFL. So you need to fill some of those holes too.
Unfortunately. Yes. And I mean, we have to talk at least, for one sentence about Amon-Ra St. Brown, because he feels like he's so close to the community. It feels like you can't imagine him playing for another team because, of course, he has a contract, but we know contract is more or less on paper. But he's so committed to the franchise, to the city. How is it that Amon-Ra guy in Detroit? It looks like a perfect fit from the beginning.
No, you're right about that. And, you know, look, first of all, it's production, right? You got to be a good player for them to love you.
That helps.
I mean, from the jump, right? From his rookie season, slow start, but nothing you wouldn't expect from a fourth round pick. And then he took off second half of that rookie year and has been one of the best receivers in the NFL since. But beyond that, you know, I think it's the underdog story, right? Being a guy that was a fourth round pick. It's a guy that, you know, everybody knows the work ethic and the catching the 202 passes every day after practice on the jugs machine. And some of those things I think that have endeared him to the community. And then obviously the way that he's, you know, in the community too. And I don't just mean from a social standpoint, but the fun that he has, I guess, is part of his football, right? The headstands and the bakeries making cakes of him and some of those things that he seems to have embraced. So I do think there's, if you go to a football game, you're liable to see as many Amon-Ra jerseys as any other jersey in the stands right now. He definitely is one of the fan favorites here in Detroit.
But with a fan favorite, also the expectations are growing, right? Do you have the feeling that this receiver group with Amon-Ra St. Brown as a leader can resist this pressure and get better again?
Yeah, I mean, you know, right, you throw in, obviously, Jamison Williams played as the number two. You know, Sam LaPorta as a tight end should be back. You know, Isaac Tesla is the number three. Like, that's a really good collection of guys that you have there. And St. Brown, of course, is going to be the leader. I mean, he's a two-time first-team All-Pro and you know, one of the most productive, you know, pass catchers in the game. You think about last year, you know, he had some drops that were a little uncharacteristic. And I think fans were kind of like, this is the first time they've ever seen any cracks in the armor, so to speak, of Amon-Ra. And, you know, he had a little wrist injury he was dealing with, and we all thought that maybe contributed to some of it early in the season. He insists, no. But I will be interested to see how he comes back this fall, if he's more determined than ever to put some of those issues behind him and has an even bigger, 2026 season.
So question marks, needs for sure, and we are very far from know what this team looks like next season. But what is your feeling, maybe that's the best word, your feeling for the new season? I mean, we have to think about a playoff team again in Detroit, because everything else is, the window is still open, isn't it? Or it has to be open.
Right. I totally agree. And you're right. I mean, we're talking in the end of winter here, right? So there's a lot of time left before we see exactly what team they put on the field. But I thought the Lions should have been a playoff team last year. I see most of their nucleus still intact. I think they'll be in that playoff hunt again this fall. The schedule is easier, should be easier. Mm-hmm. You do have to work, contend with the NFC North, really good conference. The Packers are good. Mm-hmm. Bears are good. The Vikings, especially if they solve their quarterback issues, it's not going to be easy for the Lions to get back. But when I look at what they have on paper compared to other teams in the NFC, I still think they're one of the best teams in football. And hey, they might be coming to Germany to play a game too. And so I know Amon-Ra will be really excited about that. And everybody over there, I'm sure, will be excited about that as well if it happens.
Do you know something? Or
I don't know anything, but I mean the Lions, they've been told they're gonna have an international game. And we've always thought it was gonna be Germany or Brazil, right? Those are the two markets the Lions have international marketing rights to. And Brazil, the Cowboys are playing in Brazil. Jerry Jones has some businesses over there. They're the home team over there. So it would just seem natural. And honestly, it would seem like a miss on the NFL's part if they didn't
put a star receiver
who speaks the native tongue to play a game in Germany. That's just my two cents. But I don't know anything. I'm not saying it's going to happen, but I'd be a little bit surprised if it didn't.
But did you already hear some whispering in Detroit that there's maybe something in Munich?
People are starting to think that it could happen. Let's put it that way. You know what I mean? Okay. So the NFL should be announcing it relatively soon, I would think.
We will take that. And at the end of the day, we have to say for maybe a playoff team, it's a game of inches, as we know. But maybe Brad Holmes is listening to our podcast. I'm sure he does. And we will take from you.
He's listening to you probably more than to our 7 cents.
I'll send him the link for sure.
Do that. We will take from you. They need a veteran left tackle. They should go a little on Max Crosby, or maybe at least a good edge rusher. Get the contracts done with Campbell and Saloni, and maybe go on some young guns in the draft in the secondary. So we were looking forward to that.
Hey, my blueprint, I would sign a veteran center, okay? I would try to bring Taylor Decker back if he wants to play. If he doesn't play, you definitely need to sign another veteran there, right? And then you're right. I would, if it was me, I would go all in for Max Crosby and whatever that leaves you short of. If that means you can't re-sign, Brian Branch or Sam LaPorta right away, so be it. But I do expect the Lions to sign a couple of their guys. And hey, if they plug one or two of those big holes, then maybe we'll be doing this interview from LA in the Super Bowl next year.
Ja, vielen Dank nochmal an Dave. Da war echt viel Spannendes mit dabei. Ich glaube, da hat man schon einen richtigen Riecher mit den Lions, dass das eine Mannschaft ist, die spannend werden kann, dass da Personalien jetzt natürlich auch anstehen. Wir haben jetzt Februar, wo wir drüber sprechen. Die könnten wir wahrscheinlich in 3 Monaten nochmal als Thema hernehmen, was dann da so passiert ist oder vielleicht nicht passiert ist. Ist ja auch eine Option.
Ja.
Ich finde es geil, dass er auch so Richtung Max Crosby unterwegs ist. Ich finde es auch geil. So, für mich sind die Lions all in. Und wenn du Sam LaPorta vielleicht verlieren solltest, das wäre echt schade, keine Frage. Aber ich glaube, Max Crosby könnte die nochmal auf ein neues Level bringen.
Ich habe es auch schon im Gespräch gesagt, wenn das kommt, wäre das wirklich sehr, sehr krass. Also dann sind sie ja noch mal mehr. Weil ganz ehrlich, Christoph, das wollte ich dir extra nach dem Gespräch mir aufheben, die Frage an dich. Wir reden bei den Seahawks immer darüber, über vielleicht eine mögliche Dynastie und richtig gute Eckpfeiler, junge Spieler, auch Starspieler. Und die Lions haben eigentlich auf jeder Position auf beiden Seiten Star-Potenzial. Klar, ja. Offensive Line haben wir gerade gehört. Klar, zweiter Edge Rush haben wir gehört und Verletzungen Secondary, aber grundsätzlich auch das eine richtig gute Unit. Und am Ende redet keiner über irgendeine Dynastie, sondern einfach nur, ihr müsst euren Kram in Ordnung bringen und mindestens wenn die Playoffs kommen. Das ist schon etwas, was ich interessant finde, bei den Lions.
Da wird es viele spannende Personale geben. Ja. David, a.k.a. Tim Montgomery, ob der getradet wird. Sam Laporta, der hatte jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht bei mir auf dem Schirm. Aber klar, könnt ihr auch sagen, auf Tight End, okay, ist uns die Position vielleicht nicht vom Value her groß genug. Max Crosby bringt uns mehr für das Hier und Jetzt, weil die gehen ja aufs Hier und Jetzt. Das haben wir im Draft ja auch schon gesehen, dass sie da einen Gibbs hochgepickt haben, wo du vielleicht gesagt hast, als Running Back hat sich danach super ausgezahlt, aber vielleicht nicht unbedingt, dass die Position gewesen wäre.
Ja.
Die Lions haben das immer schon gemacht, dass sie sehr aggressiv unterwegs sind. Nichts anderes erwarte ich jetzt, ehrlich gesagt.
Ja, da muss jetzt wirklich was kommen. An der Stelle können wir dieses Thema auf jeden Fall beschließen und beobachten mit einem Fakt zu Löwen. Da muss ich wieder lachen. Dass ein ausgewachsener, brüllender Löwe ist so laut wie ein Presslufthammer. Den kann man bis zu 8 Kilometer weit hören.
Ernsthaft?
Und mindestens so laut müssen die Detroit Lions auch in die neue Saison gehen. Ja, ernsthaft.
Okay, crazy. Und natürlich Daumen gedrückt für den TSV 1860 München, ja. Am Sonntag das große Spiel gegen Hansa Rostock. That's what we call a Klassiker.
In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und schauen dann auch, was in der dritten Liga so abgeht. Und bis dahin kümmern wir uns natürlich auch um die NFL Offseason. Christoph, danke dir, danke nochmal Dave und dann bis nächsten Donnerstag.
Genau, versprochen. Wir reden nicht mehr über so viel Fußball. Die Bruno Labbadia-Vergleiche von Flo werden immer dabei sein.
Die haben heute gefehlt.
Aber das war's mit den 60ern.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, Bruno Labbadia oder Löwe, ne, das ist ja alles irgendwie auf einem Level. Also da kann
Hauptsache Presslufthammer.
Ganz genau. Also ciao.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.